Erste Sieben, der Handball-Podcast mit Jens Westen und Martin Schwalb.
Schöne Grüße an euch alle da draußen. Wir haben Mitte Mai und der Puls bei allen Handballfans, der steigt. Die Konfettikanonen werden so langsam aus dem Keller geholt. We are the Champions in der Playlist ein Stück nach oben sortiert und Tabellen zur täglichen Pflichtlektüre. Wer wird Meister? Wer steigt ab? Wer holt sich den Titel in der European League? Wer in der Champions League? Und mit den Füchsen Berlin und dem SC Magdeburg haben wir gleich zwei Mannschaften, die die Chance auf das Double aus Meisterschaft und Champions League haben. Das ist wirklich irre. Darüber wollen wir sprechen mit Paul Drucks, der vor der Tür steht. Eine schöne, aber am Ende ganz schön traurige Handballerkarriere. Hier ist die erste Sieben, Folge 34 mit Partyplaner Westen und Deko-Queen Schwalb. Moin.
Moin. Das hast du aber wieder mal schön gesagt. Weißt ja, ich lobe dich relativ selten, aber das war echt gut. Mit der Konfettikanone kann ich mir so richtig vorstellen.
Ja, ne?
Ich liebe Konfettikanonen. Da weißt du immer, jetzt geht's los. Da weißt du aber auch genau als Handballer, jetzt wird's anstrengend die nächsten 48 Stunden.
Da wird kein Getränk abgelehnt. Aber ja, war das zu deiner Zeit als Trainer ja sicherlich schon beim HSV so richtig inszeniert und choreografiert mit Podest und Konfettikanonen und Champagnerflaschen und sowas. Aber damals, 80er, 90er, da war Übergabe.
Also wir konnten nicht feiern. Jetzt,
Nein, ich meine doch, Übergabe der Meisterschale.
Doch. Ja? Das war auch schon, wir haben auch mit Autokorso damals schon in Wallau gearbeitet. Da war dann eine ganze Straße abgesperrt und da wurde dann Straßenfest veranstaltet mit Bühne, mit allem Möglichen drum und dran. Also das war schon ähnlich. Eine Konfettikanone, doch, das hatten wir auch. Da wurde, oder zumindest ist irgendwelche
Knallbonbon hast du.
Schnitzelchen durch die Gegend geflogen. Das gab's. Und ich erinnere mich immer dran, dass in dem Moment, als das losging, da waren immer so zwei Gefühle bei mir. Das erste Gefühl war, oh Gott, ist das jetzt super. Jetzt werden wir belohnt. Klasse. Und das zweite war, oh je, jetzt wird's auch anstrengend.
Ja,
weil du als Handballer ja auch nicht nach 3 Stunden nach Hause gehen kannst. Das geht ja auch nicht. Und da hast du natürlich die eine oder andere Nacht mal kurz und klein gemacht. Ja.
Und wie war das bei dir nach so 2, 3 Tagen durchfeiern? Danach erstmal 3 Tage Lazarett oder hat das der junge Schwalb gut weggesteckt?
Ich war so eine Maschine, das kannst du dir nicht vorstellen. Ich konnte den Leuten richtig auf den Geist gehen. Ich bin denen so richtig auf den Geist gegangen. Nach 3 Tagen jetzt nochmal, komm, jetzt können wir noch dahin, jetzt können wir noch hier, das können wir noch veranstalten. Wir sind mal als wir Deutsche Meister geworden sind mit Wallau, nach einer Woche Party haben wir gesagt, jetzt wissen wir nicht mehr, was wir machen sollen. Da sind wir einfach nach Mallorca geflogen, unangekündigt. Keiner wusste das. Aber das war eine sensationelle Geschichte. Ein Flugzeug gechartert, tatsächlich.
Hi.
Bodo Strömann hat das damals gemacht, der Manager. Und dann sind wir alle Mann einfach losgeflogen. Ohne Hotel, ohne alles. Haben gesagt, komm jetzt auf, wir fliegen. Hat nachher ein Schweinegeld gekostet.
Aber war überraschenderweise.
Eine der lustigsten Geschichten, die wir ausgepackt haben. Also du siehst, man konnte auch schon Anfang der 90er gut feiern. Vielleicht sogar besser als heute, weil das natürlich noch nicht so reguliert war alles. Da war alles noch ein bisschen offener.
Ja, vielleicht ein bisschen ausgelassen. Ne? Ich meine, die Handballer stehen jetzt nicht so im Fokus wie die Fußballer, aber wenn ich mir vorstelle und das ja jetzt auch sehe, was da für ein Affenzirkus gemacht wird um diesen Ibiza-Trip von den Bayern. Ne? Also klar, ja. Die Saison ist noch nicht vorbei, aber trotzdem, also die können doch von mir aus auch eine Woche nach Ibiza fahren, die gewinnen doch trotzdem 4-1 in Hoffenheim.
Das können wir ganz schnell anderen Menschen irgendwas nicht gönnen.
Ja.
Aber die Bayern haben ja, also unabhängig davon, dass sie viel Geld verdienen, das ist ja klar, aber die haben schon einen harten Job, die Jungs da. Wenn du in einem 3-Tage-Rhythmus da irgendwie beweisen musst, was du kannst, und da bist du mal froh, wenn du mal mit deinen Jungs mal 2, 3 Tage mal ausspannen kannst, und das sollten wir ihnen doch gönnen, also wirklich.
Ja, echt, und was ich da für Vokabeln gelesen habe, ne, Skandal und Wettbewerbsverzerrung und sowas. Pass mal auf, die gewinnt 4-1 in Hoffenheim. Aber ich kam ja eigentlich von den Handballern auf die Fußballer, weil die Fußballer noch mehr im Fokus stehen und natürlich wenn die in den Club gehen oder sowas, dann weiß das halt nach einer halben Stunde die halbe Welt, ne?
Ja, aber das ist heute ja auch schlimm. Das ist ja unabhängig von Handballern und Fußballern, weil jeder hat ein Handy und glaube mir, wenn jetzt die Füchse Berlin oder wenn der THW Kiel irgendwo am Ballermann auftaucht, das dauert nicht lang, bis das in Deutschland ist. Also von daher glaube ich, da gibt es da keinen Unterschied.
Aber damit haben wir schon dann die spektakulärste Pokalfeier oder Meisterfeier, die du da geschildert hast mit dem spontanen Mallorca-Trip, oder?
Wie viele Stunden hast du denn Zeit? Die war schon spektakulär, das muss ich sagen, wirklich. Das war schon sehr spektakulär. Damals erzählen wir heute noch gern, aber wir haben hier beim HSV natürlich auch Feiern gehabt. Die waren wirklich klasse. Wir hatten einen Zeremonienmeister vorneweg, das war Dirk
Okay.
Schmeschke damals. Ja, der Schmäh hat immer zu mir gesagt, hat immer gesagt, Schwalbe, wenn wir was gewinnen, das müssen wir richtig feiern, das muss auch in Hamburg gefeiert werden und dann müssen wir das gemeinsam und das müssen wir groß machen, damit die Hamburger auch merken, dass hier was passiert. Weil es ist ja nicht einfach, du hast ja einiges an Konkurrenz. Und aus dem Grund war Schmäh immer dafür, dass wir auf den Rathausmarkt gehen, dass wir uns zeigen, dass wir in der Öffentlichkeit feiern und daraus sind natürlich wunderschöne Erinnerungen entstanden. Ist ja klar, da feierst schön. Und wir hatten ja, als wir deutsche Meister geworden sind, über 10.000 Leute auf dem Rathausmarkt in Hamburg. Das ist ja nicht selbstverständlich hier in dieser Stadt, also für Handball. Und das war schon sehr gut. Und das hat Schmäh immer gesagt. Und er konnte auch gut feiern, so, by the way. Den können wir
Und
übrigens auch mal befragen bei uns.
ja,
Fällt mir
unbedingt, der hat
gerade so
bestimmt auch
ein.
ein paar richtig gute Geschichten zu
Ja, da
erzählen.
können wir da mal ein paar loslassen.
Also Schmie war der Zeremonienmeister und was warst du? Na klar, du warst der
Der
Coach.
zurückhaltende Trainer,
Ja, genau, der
aber
immer auf Disziplinen geachtet hat, auch auf der Tanzfläche dann bestimmt.
ja, aber das als Trainer hast du eine andere
Klar.
Aufgabe da. Also ich kann es nicht besoffen unterm Tisch liegen mit den Spielen, das geht nicht und das wollte ich auch nicht und das habe ich auch nicht gemacht. Also natürlich war ich dabei, solange ich Lust hatte und solange es auch gut war. Und dann habe ich die Jungs aber gehen lassen. Also ich musste da nicht der letzte Mann sein und mich da daneben benehmen. Also, weil das fällt dann auch irgendwann wieder auf dich zurück. Das muss ganz klar sein.
Ja.
Als Trainer hast du einen gewissen Abstand zu wahren. Und das ist
Aber
dann
auf
auch
jeden
die
Fall musst du
Mannschaft,
immer
die
die
da feiert.
Kontrolle, ne? Du musst die
So.
Kontrolle behalten, dass dich da
Immer.
nicht
In jeder
wegschießt.
Sekunde.
Ja.
Und ich glaube, das habe ich auch immer geschafft. Und das
Ja.
war mir immer wichtig auch. Als Spieler war das ein bisschen anders. Da war die Kontrolle jetzt nicht das Entscheidende.
Kontrolle über die Bar, ne? Die
Ja,
war wichtig.
ja. Doch, aber ich kann wirklich auch nur jedem empfehlen, deswegen bin ich ja so ein großer Verfechter auch des Mannschaftssports.
Ja.
Egal, wenn man sowas gemeinsam feiert, das sind Erinnerungen fürs Leben. Das muss man miterleben. Und es ist egal, ob du deutscher Meister wirst oder Kreisliga B-Aufsteiger oder irgendwas. Das ist völlig egal. Hauptsache, du hast Spaß als Mannschaft.
Ja.
So muss das
Also
sein.
ich fahr nächste Woche mit 5 Familien in Urlaub und alle 5 Männer haben zusammen Handball gespielt.
Siehst
Also,
du?
ne, und das ist
Und das
jetzt
in
irgendwie,
eurem fortgeschrittenen Alter, haltet
das
ihr
ist
immer
jetzt
noch
auch schon
zusammen?
35 Jahre her. Also
Ja.
insofern
Es ist fürs Leben. Es ist fürs Leben.
kann ich das nur unterstreichen, ne? Da wächst
Mhm.
schon häufig viel zusammen.
Genau.
Klopft da irgendeiner an der Tür,
Och,
Schwalbe?
ich sehe da jemanden.
Hey Paul.
Schön. Ein wunderschön. Schön euch zu hören.
Danke
Ja.
gleichfalls. Wo steckst du? Wo erwischen wir dich?
In meinem Keller, was gleichzeitig mein Büro plus Kraftraum tatsächlich ist.
Also könntest du rein theoretisch ein paar Kilo heben jetzt, während wir uns unterhalten?
Absolut, ja.
Das ist gut. Dann machen wir vielleicht nachher noch eine Challenge.
Ja.
Um Gottes Willen. Ich habe auch eine Handelbank hier, allerdings steht die mehr rum, als dass ich sie benutze. Leider
Mehr
Gottes.
dekorativ, so ist das doch immer, ja.
So ist es doch immer. Oh nein, das glaube ich nicht. Du bist doch topfit, oder? Du machst doch noch.
Ja, schon. Ich versuche es zumindest, wenn mich auch die zwei Mädels von mir lassen, was manchmal dann auch echt schwierig ist, das so unterzukriegen. Aber ich versuche eigentlich mich schon noch ein bisschen zu betätigen, ja.
Wie alt sind die Mädels jetzt?
Zweieinhalb und ein knappes halbes Jahr.
Okay, aber da
Ja,
kannst du
wie
dann ja auch
toll.
mit Eigengewicht arbeiten,
Ja,
ne?
ich wollte gerade sagen, also das, die Kleine den ganzen Tag zu tragen, das ist schon Training genug teilweise.
Ja. Und ansonsten körperlich, gesundheitlich bei dir, da sprechen wir ja eh über das Knie. Wie steht's damit? Also
Ich sag mal ausbaufähig, würde ich es mal beschreiben. Also, wenn das jetzt der Status quo wäre, wenn das das Endstadium wäre, dann wäre ich tatsächlich nicht so zufrieden, weil ich schon noch stark eingeschränkt bin. Also sowas wie Treppen hoch, Treppen runter, an Laufen gehen ist bisher noch nicht zu denken. Also das jetzt mal so eine kurze Beschreibung. Also alles andere jetzt auch natürlich auch noch nicht, was darüber hinausgeht.
Und das war dann ja zum Schluss im Herbst, ne, auch nochmal mit einer OP verbunden. Knorpel, Totalschaden geht
Korrekt,
es,
ja.
oder? Ja.
Genau, ja. Genau. Ich habe mir einen Teil von dem Knorpel dann im Endeffekt rausgerissen. Der wurde dann operativ entfernt und das ist jetzt wahrscheinlich sehr detailliert, aber dann wurden da so kleine Löcher gebohrt und dann wurde versucht, so einen Ersatzknorpel da im Endeffekt aufzubauen.
Und
Und
es wird noch versucht, oder? Das ist jetzt noch im Prozess, habe ich das richtig verstanden?
genau, also der Heilungsprozess läuft tatsächlich noch. Der ist auch ja in der Regel erst noch so nach einem Jahr kann man richtig beurteilen, wie gut das im Endeffekt wirklich angewachsen ist alles. Aber da hat sich in dem ersten MRT auch schon so eine Schicht zumindest aufgebaut. Also es war jetzt ein erstes gutes Zeichen auf jeden Fall.
Oh, schön, da drücke ich alle Daumen. Oh.
Ja, vielen Dank.
Oh.
Und das war dann tatsächlich so in den Gesprächen damals mit den Ärzten, so Herr Drucks, wenn Sie in Zukunft mit Ihren Mädels spielen wollen, dann machen wir jetzt hier Schluss mit Handball und ansonsten können wir es nicht vertreten oder wie war das so im Groben?
Ja, im Endeffekt hat mir unser Doc gesagt, ich habe ihm irgendwann, er hat mir das natürlich erstmal erklärt, was da genau ist, mit den ganzen Fachbegriffen und dem ganzen Latein und hat dann, habe ich gesagt, du Docki, wir kennen uns so lange, Butter bei die Fische, wie siehst du das Thema? Bin 30 Jahre alt, hat er gesagt, Paul, wenn du mein Sohn wärst, würde ich dir nicht raten, damit nochmal Leistungssport zu machen. Das ist schon schwer genug und das merke ich jetzt tatsächlich auch, das alltagstauglich hinzukriegen. Und ich glaube, wenn man die Belastungen sieht, die man ja jede Woche im Endeffekt abspielt und auch gerade jetzt bei uns mit der Belastung, glaube ich, wäre das einfach auch zu viel gewesen. Und dann in der Gesamtsituation mit meinen restlichen Problemen, die ja auch noch dazukommen von meinem Körper, die ganzen Baustellen, war es dann im Endeffekt, glaube ich, im Nachhinein auch die richtige Entscheidung, auch wenn sie natürlich schwer gefallen ist.
Ich hab mich nochmal damit beschäftigt. Du bist ja erst 30, mein Gott. Du hättest ja noch so viele geile Jahre vor dir gehabt, aber das ist so. Weißt du, woran das liegt? Kann das sein, dass, also ich sage jetzt einfach mal, ich bin ja nicht so der riesengroße Freund von, wenn die Jugendlichen ab 16, 17 schon so viel trainieren und so viel machen. Also ich finde ja, sie müssen trainieren, das ist keine Frage, aber teilweise 10-mal die Woche und was ich da alles höre. Kann das sein, dass das ein bisschen viel war bei dir auch? Oder ist das jetzt nur so saublöde Annahme?
Also ich glaube tatsächlich, dass man viele Gründe dafür auf jeden Fall finden kann. Ich glaube, eins ist natürlich schon klar, dass ich bin zwar erst 30, aber habe natürlich auch relativ viel in frühen Jahren gemacht, ne? Also ich war ja dann auch mit 17 das dann bei den Profis dabei, habe relativ schnell dann auch Nationalmannschaft spielen dürfen. Wofür ich natürlich dankbar bin und war, aber ich glaube, das war natürlich auch sehr, sehr viel Impact auf den Körper, der sich noch entwickelt hat.
Ja.
Und das spielt vielleicht auch in dein Thema gerade so ein bisschen rein. Von daher, es gibt ja auch viele Spieler, die kommen irgendwie mit 24 in die Liga, die spielen dann halt bis 34, 35, also haben dann im Endeffekt auch nicht viel mehr auf der Gesamtuhr zu stehen, aber ja, scheiden dann halt ein bisschen später aus. Und dann ist, glaube ich, natürlich auch ein bisschen mein Spielstil gewesen, der natürlich auch sehr körperlich war. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass die Liga vor 10 Jahren noch ein bisschen körperlicher war, als sie heutzutage ist, dass da sicherlich auch ja, ein, zwei Verletzungen daraus entstanden sind. Dann sind bestimmt auch ein paar Verletzungen einfach aus Pech entstanden. Dann kommen da irgendwann 11 Operationen zustande.
In meinem Kopf gibt es ja die Drucksbewegung, habe ich auch immer zu den Jungs gesagt, und vor allem den Druckskreisläufer, weil der Kreisläufer immer zwei weiter drüben stand und du bist ins 1-1 gegangen. Das machen heute alle Mannschaften. Das machen alle. Das hat sich so durchgesetzt. Ich finde, da warst du einer der ersten, der das gemacht hat, wo man sich drauf verlassen konnte, wenn du zur Hand gegangen bist, der Kreisläufer stand weiter drüben. Und wenn dann die Hilfe war, hast du den Ball da reingespielt. Das habt ihr wirklich zur Perfektion getrieben. Und das habe ich immer, das war immer bei mir Thema in allen Besprechungen. Also, als wir da beiden reingegangen sind, sage ich, pass auf, um Gottes Willen, das darf nicht passieren. Schieb da rein. Und das ist für mich immer die Drucksbewegung. So, nur mal da, um das
Ja.
zu verdeutlichen, dass du halt schon einer warst, der auch in der Lage war, in 1-gegen-1-Situationen den entscheidenden Vorteil rauszuziehen. Ja, das war ja so ein bisschen dein Spiel, oder?
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das war dann im Endeffekt, hat sich auch so rauskristallisiert, dass man natürlich viele, viele 1-1-Stärke hatte, aber auch, würde ich sagen, dazu noch ein ganz gutes Entscheidungsspiel.
Genau.
Sicherlich auch mal aus dem Rückraum, aber das war natürlich dann zu hinten raus auch ein bisschen seltener, mein Spielstil. Aber vor allem Lücken reißen und gerade auch für den Nebenmann halt zu spielen.
Ja, das habt
Und
ihr
für
über
alle,
Jahre
die
hinweg echt perfektioniert, muss man
für
sagen. Da
alle,
war das sehr, sehr gefährlich.
die das nicht mehr so richtig auf dem Zettel haben, ne? 13 Jahre lang bei den Füchsen, Bronzemedaille in Rio, dreimal EHF-Cup-Sieger beziehungsweise European League-Sieger. Mit den Füchsen 127 A-Länderspiele, also da ist echt eine Menge zusammengekommen. Zuletzt dann, bevor du dich verabschiedet hast oder verabschiedet wurdest jetzt im Herbst, der Captain bei den Füchsen, absolute Integrationsfigur, Publikumsliebling. Und ich denke mir, bei so einem Abschied, bei so einem Ende bekommt man viele Blumensträuße, viele Glückwunschkarten und viele Textnachrichten. Paul, welche hat dich am meisten berührt, vielleicht im Rückblick? Boah, das war echt, muss ich sagen, eine sehr intensive Woche, weil das alles wie so ein Schnellzug an einem vorbeigezogen ist. Ich hab dann echt Mühe gehabt, auch die ganzen Nachrichten beantworten zu können. Hab mich natürlich also wirklich über jede total gefreut, muss ich ganz ehrlich sagen. Mir hat besonders einfach gerade die Wertschätzung dafür imponiert, dass man das Gefühl hatte, man hat auf dem Spielfeld was geleistet, aber war auch nebendran irgendwie auch einfach, glaube ich, ein ganz guter Kerl und er musste sich nicht verbiegen und ich kann danach in den Spiegel gucken. Das war mir persönlich immer besonders wichtig. Und das, dann ist die Woche danach auch noch meine Tochter also meine zweite auf die Welt gekommen. Von daher war das dann wirklich so 1,5 Wochen gefühlt einmal das halbe Leben durchgespielt.
Und
Gibt
Hört
es
sich wirklich
eine?
nach einem Schnellzug an.
Ja, das war echt sehr tough, ja.
Und gibt es einen Moment, eine Nachricht, eine Botschaft, vielleicht auch nur einen Blick in die Augen oder einen Händedruck, der dir am meisten in Erinnerung geblieben ist?
Ja, ich glaube, was echt Tolles ist, ich bin dann natürlich auch zu den Jungs, ich glaube, einen Tag später in die Kabine. Und da brauchte man gar nicht unbedingt reden, aber es war einfach schön dann, dass einen jeder so in den Arm genommen hat und einem zum Ausdruck gebracht hat, dass ihnen das natürlich auch leid tut, dass der Sport natürlich auch super schnell weitergeht, das hat man auch gemerkt. Aber dass das trotzdem jeder begreift, wie es einem da geht und dass einen da jeder unterstützt, das war einfach auch schön, so von der Mannschaft zu merken, das muss ich schon sagen.
Schwalbe, wie dicht dran ist Paul denn an dem idealen Spieler, Führungsspieler, idealen
Ganz
Typen?
nah. Paul ist ganz nah dran, definitiv. Er war immer einer der, das wusstest du auch, wenn du auf der anderen Seite standst, wenn es gilt, musst du auf Paul aufpassen. Das ist so. Und das zeigt für mich Führungsspieler, ja, ganz klar, die dann auch in schwierigen Situationen Verantwortung übernehmen. Und mit seiner Art und Weise konnte immer das Spiel in die richtige Richtung führen. Von daher umso schade, dass wir ihn da nicht mehr sehen. Aber grundsätzlich, Paul hat absolut seine Fußspuren hinterlassen im deutschen Handball. Und ich finde, das ist aller Ehren wert. Und es hat Spaß gemacht mit ihm. Und vor allen Dingen, man hat auch immer das Gefühl gehabt, er hat ein Lächeln auf den Lippen. Das finde ich ja auch schön. Ja, das darf auch nicht immer alles zu ernst sein. Ne? Viele Menschen in Deutschland meinen ja, das muss harte Arbeit, muss ernst sein. Nee, das kann auch Spaß machen. Und ich hatte immer den Eindruck, dass das bei dir auch ein gerüttelt Maß an Spaß und Gemeinschaftssinn war oder ist. Ich nehme an, du bist ja immer noch so ein Typ. Und von daher, das ist, glaube ich, auch eine Möglichkeit, ein gutes Leben danach zu führen. So verstehe ich die Welt. Ich hoffe, das
Auf
reicht
jeden
als
Fall.
Erklärung.
Auf jeden Fall. Also so, ich muss ehrlich sagen, ich glaube, das merkt man ja dann tatsächlich so endgültig erst, wenn es wirklich vorbei ist, wenn man auch nach einer Verletzung nicht mehr zurückkommt. was man für ein Privileg hatte, und wie schön diese Handballwelt eigentlich ist und dass Handball ja, dass wir alle damit angefangen haben, weil es Spaß gemacht hat. Also kein Jugendlicher geht in die Halle und geht freiwillig zum Training, wenn es keinen Spaß macht. Und das habe ich nie verloren. Also ich bin immer gerne zum Training gegangen und ich habe es tatsächlich geliebt, auch während dem Spiel, auch wenn es ernst war, auch wenn es Rivalitäten gab. Ich meine, kennen das alle, wenn es da heiß hergeht, dass man trotzdem noch mal irgendwie einen lockeren Spruch hat und sich so ein bisschen neckt und so und dann halt danach wieder ins 1 gegen 1 geht und auf die Fresse kriegt und danach wieder aufsteht und sich die Hand gibt. Also ich finde, das ist das, was ja diese Sportart tatsächlich auch so ausmacht.
Ja.
100%.
Ja,
100
doppelt
Prozent.
unterstrichen. Ich habe jetzt viele Spiele der Füchse in der jüngeren Vergangenheit gesehen und habe dich da immer wieder hinter der Bank gesehen bei den Heimspielen. Kein Magengrummeln dabei oder gehst du gerne hin? Wie ist das?
Also ich würde es lügen, wenn ich sagen würde, ich habe gar kein Problem damit, dahin zu gehen,
Ja.
weil natürlich tut sowas immer weh und ich glaube, so blöd wie das klingt, das tut irgendwie doppelt weh, wenn man auch natürlich, wenn es so gut läuft, weil man sich auf der einen Seite total freut, auf der anderen Seite natürlich total wehmütig ist, dass man das aktiv nicht so erleben kann. Und gerade wenn man Spiele sieht, wir haben ein Wahnsinnsspiel gehabt. Magdeburg kann ich mich dran erinnern. Flensburg war richtig geil. Champions League-Spiel gegen Aalborg, also was da in der Halle los war. Man weiß ja, wie sich das anfühlt und was da für ein Rausch passiert. Und das tut natürlich dann doppelt weh. Ich glaube, so ein paar andere Spiele kann man einfacher ertragen. Die sind ja dann meistens auch relativ schnell entschieden, aber gerade diese engen, harten Fights, wo es wirklich dann um die goldene Ananas geht, tut schon weh.
Ich glaube, wenn man das zulässt, ist das echt wirklich ein Auf und Ab und diese berühmte Achterbahn. Ne? Also wahrscheinlich Momente, wo du wirklich glückselig bist, dass die so ein geiles Spiel machen. Und dann wiederum, das meine ich halt mit zulassen, wenn du überlegst, boah, ätzend, ey, da könnte ich jetzt auch tatsächlich dabei sein und dazu beitragen, ne? Also schon extreme Gefühlsschwankungen, glaube ich, ne?
Ja, für mich muss ich sagen, ist tatsächlich das Schwierigste, dass jetzt diese Phase des Abschieds oder bis zu dem Saisonende halt wirklich sehr lange ist und das gefühlt, auch wenn das blöd klingt, wartet man sozusagen auf seine Beerdigung, auch wenn es nur die Handballkarriere ist, die man an den Nagel hängt. Das wäre, glaube ich, einfacher, wenn es so ein schnelles Ende ge gewesen wäre. Und natürlich vor dem letzten Heimspiel habe ich dann tatsächlich auch einfach Bammel, weil da, glaube ich, ganz viel emotional auf einen einprasseln wird. Nichtsdestotrotz bin ich mir bewusst, dass das irgendwann ja eh passiert wäre. Und ich glaube, wie gesagt, wenn man da positiv in die Zukunft schaut und das Leben irgendwie mit offenen Armen empfängt, dann kann man damit auch besser umgehen.
Paul, ich glaube nicht, dass du Bammel davor haben musst. Ich glaube, du sollst dich darauf einlassen, weil ich bin ganz, ganz sicher, dass es ein sehr, sehr schöner Moment in deinem Leben wird. Hundertprozentig.
Da gehe ich
Weißt
auch
du,
von aus.
natürlich ist das blöd, mit 30 die Karriere beenden zu müssen, aber du hast so viel erlebt und hast so eine tolle Gemeinschaft da um dich rum. Also ich glaube schon, dass das ein schönes Event für dich wird. Davon bin ich überzeugt. Nichtsdestotrotz, natürlich, wenn du da hinter der Bank bist, könntest du dir auch vorstellen, irgendwie bei den Füchsen noch weiterzumachen, so in irgendeiner Funktion. Also, das ist mir direkt in den Kopf gekommen. Du bist ja da prädestiniert dafür, oder?
Das haben tatsächlich schon viele gesagt. Ich glaube, wenn man so lange dem Handballsport verbunden gewesen ist, aktiv, kann man davon auch, glaube ich, fast gar nicht weg. Gibt es ja auch nicht so viele Beispiele. Und von daher, glaube ich, werde ich den Füchsen sowieso immer verbunden bleiben. Hoffe, dass wir da auch in Zukunft eine Lösung finden und werde jetzt in naher Zukunft tatsächlich versuchen, erstmal möglichst viel Berufserfahrung zu sammeln, in ja so eine ganzheitliche Blick erstmal zu bekommen, was tatsächlich alles noch so dazugehört, außerhalb von dem rein sportfachlichen, sage ich mal.
Das, was du beschrieben hast, alles jetzt mal kennenlernen und aufsaugen außerhalb des Fachlichen, des Sportlichen, würde mir jetzt so ein Begriff wie Trainee auf der Geschäftsstelle oder in der Geschäftsführung einfallen. Ist das vielleicht so das, worauf es hinauslaufen könnte?
Absolut. Nur nicht bei uns auf der Geschäftsstelle, sondern bei einem Partner von uns, um da einfach auch mal, ich glaube, kurz mal raus aus dieser Bubble zu kommen,
Ja.
vielleicht auch einfach mal neue Einblicke zu sehen. In so einer Vogelperspektive, glaube ich, hat man dann doch nochmal einen anderen Blickwinkel auf viele Dinge.
Und das machst du jetzt schon oder fängst du jetzt
Nee,
mit an?
genau. Nach dem Saisonende werde ich damit anfangen.
Da fängst du damit an. Oh ja, klar. Ist
Genau.
ein guter Weg.
Schauen wir mal, wird glaube ich nicht einfach, den Alltag so umzustellen, aber das war ja klar, dass das irgendwann auch kommt.
Und die Grundlage im Studium hast du geschaffen? Hast du den Bachelor fertig gemacht?
Genau,
Wirtschaftsinformatik,
ich, genau, ich
ne?
war, ich warte tatsächlich auf meinen Professor, dass er mir das Go gibt für die Verteidigung. Also die ist abgeschickt, die Arbeit.
Ah ja.
Und ich hoffe, die gefällt ihm. War, glaube ich, ganz gut geschrieben. Dann muss ich die nur noch verteidigen. Also habe ich dann eigentlich meinen Bachelor, würde ich sagen, so gut wie in der Tasche.
Und was war das für ein Thema?
Das Thema hieß der Einfluss digitaler Technologien auf den Spitzensport.
Oh, okay. Und wie groß
Oh.
ist der denn im Handball? Also im Fußball ist er ja sehr groß. Wie groß ist er im Handball?
Bedeutend weniger, würde ich sagen, bisher. Also ausbaufähig, sagen wir es mal so. Ich glaube, die Möglichkeiten sind sehr, sehr groß. Das muss man ganz klar sagen, in vielen Sportarten. Und im Handball wird es halt einfach noch viel zu selten genutzt. Hat verschiedene Gründe. Ich glaube, das eine ist Know-how, das andere ist natürlich auch monetär, muss man sagen, ist im Fußball auch noch viel weniger Geld als in den US-Sportarten. Also wenn man da über den großen Teich guckt, dann sind wir da bestimmt 15 Jahre hinterher. Und da gibt es ganz, ganz viele Dinge, die da möglich sind. War ein super spannendes Thema.
Ganz kurz, erklär doch mal, was da möglich wäre. Nur mal ganz kurz für unsere Zuhörer, was man da jetzt so im Handball machen könnte. Also jetzt, ad hoc wird mir jetzt einfallen, die Schritte, die Sprünge, die Jungs sind alle voll. Klar, das ist passiert ja heute schon, das wissen wir ja alles. Aber was gibt es da noch für Möglichkeiten?
Also ist in Spielsportarten tatsächlich schwieriger, aber ich glaube, was natürlich echt toll wäre, wenn du irgendwann das Bildmaterial so analysiert bekommst, mit Hilfe von künstlicher Intelligenz, Machine Learning und sowas, dass du viele Muster, die eine Mannschaft hat, erkennen kannst, oder auch deine eigenen Muster, die du hast, um darauf reagieren zu können. Also tatsächlich dann auch in Echtzeit vielleicht Hilfestellungen für Trainer, für Auswechslungen. Wie viel ist ein Spieler gelaufen? An welchem Limit ist er gerade? Muss der mal 5 Minuten raus? Was bringt dir das in der Verletzungsprävention? Kannst du mit Hilfe von Daten ganz klar sehen, wie weit ein Spieler ist? Wie weit ist er von seinem davorigen Zustand entfernt? Das passiert heute schon in manchen Vereinen natürlich. Da ist aber echt noch viel Luft nach oben. Ich glaube, was auch ein Gamechanger vielleicht in anderen Sportarten ist, ist das Thema digitaler Zwilling, was in der Wirtschaft schon ein großes Thema ist, ist, dass du wirklich den Spieler quasi digital abbildest und dann verschiedene Modelle drauf trainierst, um zu sehen, mit welchen Trainingsmethoden ein Spieler am besten quasi, also die größte Leistungsentwicklung nach sich ziehen könnte.
Das heißt, auf der einen Seite Individualisierung, um den Spieler besser zu machen, und auf der anderen Seite natürlich, was ich auch ganz spannend finde, in Echtzeit. Das heißt, auf gut Deutsch, da sitzt einer neben dir mit dem Laptop und sagt, hey, pass mal auf, die haben jetzt schon 15 Mal Drucks links gespielt und jetzt, jetzt wollen sie wieder rechts spielen, wahrscheinlich gleich oder wie auch
Ja,
immer, und da irgendwelche Analysen da rausziehen.
oder
Spannend.
beispielsweise es wird umgeschaltet auf eine 3-2-1-Abwehr,
Genau.
und du kriegst quasi vielleicht auch nochmal, du, vielleicht als Trainer weißt du natürlich, was kann gut funktionieren in dem Moment, aber also ich meine, du weißt das natürlich noch viel besser als ich. Das ist auch eine Stresssituation, da sind ganz, ganz viele Dinge, die passieren. Dann hast du vielleicht Hinausstellung, verletzte Spieler und das, wenn du das alles mitberechnest, mit welcher Wahrscheinlichkeit du jetzt ein Spielsystem so umstellst, um möglichst effektiv dagegen anzugreifen, beispielsweise sowas. Also da gibt es echt viele, viele Möglichkeiten.
Ja, spannend. Ja, ich habe natürlich in meiner Karriere als Trainer auch festgestellt, dass man sich manchmal Sachen einbildet, die man nachher, wenn man sich das Spiel am nächsten Tag anguckt, ganz anders
Ja,
war. Das finde
das
ich immer so
glaube
ganz
ich,
spektakulär.
sagen viele, ja.
Da sagst du, ey, das habe ich doch ganz anders gesehen. Das war doch halt so, sag mal, weil man halt in einer Gefühlssituation ist und weil man natürlich auch klar mit Erfahrungswerten arbeitet und mit allem, aber da kann man schon den einen oder anderen Fehler mal machen. Und da ist es natürlich gut, wenn die Daten und Zahlen und Fakten natürlich eine andere Sprache sprechen, kann man da schon mal ein bisschen drauf hören. Ganz klar.
Ja, beispielsweise auch Trainingssteuerung zu individualisieren, wie ähnlich wie es beim Fußball heute schon gang und gäbe ist, dass du mit kleinen Tests vor dem Training genau weißt, wie gut hat ein Spieler geschlafen, wie ausgeruht ist jemand, wie stark kann ich den belasten. Das ist, glaube ich, da ist einfach noch Luft nach oben in der Gesamtsportart, würde ich sagen.
Das haben wir ja in Erlangen jetzt da auch gemacht. Das gab es ja alles. Nur das Problem ist natürlich, wenn du dann zwei Verletzer hast und sagst, na okay, du bist müde, ich müsste dich eigentlich rausnehmen, aber dann kann ich mein ganzes Training wegschmeißen. Das ist natürlich auch nicht ganz so
Ja,
einfach.
und
Weißt
das ist, glaube ich, auch, das habe ich dann halt in der kritischen Würdigung natürlich auch betrachtet, dass das alles auf dem Papier natürlich oft gut funktioniert, aber ich glaube, der Umgang damit ist
du?
natürlich echt schwierig und muss auch gelernt werden.
Ja.
Und für, sag mal, Leute, die vielleicht auch nicht so viel damit zu tun haben und nicht genau wissen, wie funktioniert das eigentlich, da muss es im Endeffekt, müsste es da, ja, einfach muss ein Know-how vermittelt werden.
Spannend. Gell?
Es braucht einen guten Anwender. Genau.
Ja, braucht einen guten Anwender, muss auch eine gute, kurze Kommunikation herrschen zwischen den Leuten, die das natürlich auch bearbeiten, und dem Trainer, der zum Schluss die Entscheidung fällen muss, weil es kann ein Trainer nicht alles machen, der kriegt das ja irgendwo präsentiert. Nach Prioritäten muss das auch präsentiert werden. Na, das ist schon nicht so einfach. Aber wenn du es dann richtig nutzt. Und du glaubst in der NBA und überall, die machen das so konsequent.
Ja, also da sind die viel, viel weiter, weil da natürlich auch wirklich viel, viel Geld in diesem Markt ist. Die erheben ja ganz, ganz viele Statistiken schon lange, aber haben auch Möglichkeiten, einfach viele Daten zu erheben. Ich weiß nicht, ob ihr den Film Moneyball kennt. Das ist eigentlich so das beste Beispiel dafür, ja. Was ja danach auch den Einzug in die Wirtschaft gezogen hat. Und ich finde, also da vor allem ist halt das Spannende, dass glaube ich, die Kunst ist, die richtigen Kennzahlen zu finden. Also das, was ist wirklich wichtig für einen Handball oder was ist zum Beispiel dir wichtig als Trainer in der Regeneration und daraufhin dann auch zu reagieren. Also es ist ja toll, 1000 Daten zu erheben bei einem Spiel, aber die sind wahrscheinlich, sind nur 15 davon wichtig oder so wichtig, genau.
Ja. Muss man halt aufpassen, dass man nicht zu sehr in die Individualisierung reingeht, weil es ist zum Schluss halt ein Mannschaftssport. Sonst wird es wie in der NBA. Ich gucke sehr gerne NBA, und da werfen die Superstars einen Dreier nach dem anderen und die anderen gucken zu, weil die 30 Würfe nehmen müssen. Ich habe
Ja,
einen.
wenn du Teamsport Basketball gucken willst, dann musst du ja die Euroleague gucken. Das ist
Ja,
die NBA ist eher.
ich habe mich gerade gestern mit dem Chef der Hamburg Towers, also Basketball-Bundesligisten, da genau über dieses Thema unterhalten. Und er hat gesagt, nein, in der NBA ist das so. Da gibt es dann die Jungs, die nehmen die ganzen Würfe, die hauen da drauf. Wenn sie treffen, gewinnst du,
Ja,
wenn
es
sie
sind
nicht treffen, von
fünf Einzelsportler, ne?
Hä? Wie
Ja,
bitte?
fünf Einzelsportler.
Ja. Ist wirklich so, also unglaublich. Und dann hat er mir das auch mal so ein bisschen begründet. Das hängt natürlich auch mit der Franchise zusammen, mit dem Wert zusammen, mit dem Wert der Spieler und so weiter. Und die müssen die Würfe einfach nehmen. Da ist jetzt mal auch egal, ob der gut drauf ist oder schlecht. Also so ein Curry oder was weiß ich was, oder Jokic, die werfen dann halt 30 Mal.
Ja.
Was ist das? Das ist schon komisch. Ich hoffe, das passiert beim Handball nicht.
Nee,
Gell?
ich glaube tatsächlich, das letzte Team, was Team Basketball gespielt hat, waren die Spurs, als die Meister geworden sind. Und danach ist das sehr, sehr individuell geworden. Aber man kann sich das im Handball nicht vorstellen. Das würde, glaube ich, so sein wie, dann würde ein Spieler einfach 30 Mal aufs Tor werfen.
Du meinst
Vielleicht
Tim Duncan und Ginobili und wer war da noch dabei?
Tony Parker.
Tony Parker, richtig. Desperate Housewife war er verheiratet.
Genau.
Was ich alles noch weiß, ist das nicht
Ja,
schön?
Wahnsinn.
Wenn man
Was ist
so
in
einen
deinem Alter?
Scheißdreck war. Manu Ginobili, den fand ich schon mal geil. Der hat immer die Dreier geworfen. Tony Parker hat die Anspielung gemacht und Tim Duncan unterm Korb. Ja, das war schon immer geil. Auch eine
Aber
tolle Sportart.
nochmal, um so ein bisschen sportlich zu werden, Paul, wenn für den Fall der Fälle, sprich Meisterschale, Champions League, Pokal, da schreiben wir dann aber schon nochmal das auch bei dir auf die Visitenkarte, ne?
Also du kannst das gerne darauf schreiben. Ich habe keine eigene Visitenkarte, wo ich das draufschreiben würde. Nein, natürlich habe ich mich auch schon mit dem Thema befasst und ich glaube schon, dass man natürlich irgendwo auch einen Teil dazu beigetragen hat, selbst diese Saison, auch wenn es aktiv ein
Ja.
bisschen weniger war. Man muss ja auch die Jahre davor sehen, man muss ja auch erstmal sich für die Champions League qualifizieren und man muss ja, glaube ich, erstmal in die Lage kommen, um die deutsche Meisterschaft mitzuspielen. Nichtsdestotrotz fühlt sich das für einen natürlich selber, sofern wir das schaffen sollten, nicht ganz so an, als wenn man wirklich, glaube ich, beim letzten Spiel dabei gewesen wäre. Das ist, glaube ich, auch einfach ganz verständlich. Kann man aber auch
Was
nur
wäre.
nachvollziehen, wenn man wirklich gespielt hat, denke ich.
Ah ja, doch, du hast schon einen großen Anteil daran. Du kannst schon richtig mitfeiern jetzt. Da
Ja, feiern würde ich auch mit.
kriegst du von mir den Auftrag jetzt.
Da
Was ist,
kannst du
was
dir
wäre denn
sicher sein.
realistischer für dich? Champions League oder Deutsche Meisterschaft?
Also mein Tipp ist natürlich auch mit einem gewissen Füchseauge, aber ich tippe, dass wir deutscher Meister werden und im Finale der Champions League stehen.
Ui, hoppa, hoppa, hoppa.
Ja, gehen wir
Ja, also,
los. Ja.
Finale der Champions League ist alles möglich. Kann ich dir
Ja,
sagen?
genau, ja, klar. Und ich meine, wir
Weil
haben
das
das.
ist halt ein Wochenende. Champions League Final Four ist ein Wochenende. Da gewinnt nicht immer, sag ich mal, die am besten besetzte oder favorisierte Mannschaft, sondern die, die in dem Moment den besten Torhüter hat und die halt in entscheidenden Situationen funktionieren. Ja.
Absolut. Also das ist ja, wie du sagst, an dem Wochenende kann jede Mannschaft gewinnen. Und wir spielen gegen Nord. Das ist auch eine Top-Mannschaft, muss man ganz klar sagen. Ganz, ganz
Ja.
unangenehm zu bespielen. Aber in einer fremden Halle natürlich ein bisschen leichter zu bespielen als bei denen mit ihrer Blaskapelle. Auch wenn da wahrscheinlich viel, auch
Ja.
wenn da wahrscheinlich
Na,
wieder
ist
viele
so,
mitreisen werden.
die leben schon auf
Nicht,
dem
dass sie
von
die
ihrer
Blaskapelle
Heimstätte.
mitbringen, das wäre natürlich blöd.
Genau. Und da haben wir, glaube ich, doch ein ganz gutes Los bekommen. Und wie du sagst, im Finale, selbst wenn du dann gegen den großen FC Barcelona spielst, warum soll man das Spiel nicht gewinnen? Also, du weißt selber, hab erstmal einen guten Lauf in den ersten 10 Minuten, dann fangen die auch an zu überlegen. Also da ist alles möglich.
Ja,
Das
ja, ja.
war gegen Aalborg auch so. Auf einmal kriegst du einen Lauf und dann bist du mit 5, 6, 7 weg. Also das kann auch passieren.
Ja,
Ja,
natürlich, Vorhersagen sind
hundertprozentig.
echt schwierig, ne? Oder was, oder Schwalbe, also vielleicht nochmal für die, die es nicht so auf dem Schirm haben, dazu geschmissen. Restprogramm, sage ich jetzt mal so grob, die Meilensteine, Stolpersteine aus Sicht der Füchse, Heimspiel gegen Melsungen, 33. Spieltag, Heimspiel Gummersbach. Letzter Spieltag auswärts Rhein-Neckar-Löwen und Magdeburg auf der anderen Seite jetzt am kommenden Montag. Zu Hause gegen Hannover und 33. Spieltag Heimspiel Flens. Jetzt du, Schwalbe.
Ich würde jetzt sagen, können beide Mannschaften alles gewinnen. Also, dann bleibt die Tabelle so, wie sie ist. Da
Ja.
ist jetzt nichts dabei, wo ich jetzt sagen würde, oh, auf gar keinen Fall. Bei den Rhein-Neckar-Löwen am letzten Spieltag, das ist noch so ein Ding, weil bei denen weißt du nie, was passiert. Ja, da kann alles sein, die können einen Sahnetag haben oder du kannst damit 10 gewinnen. Aber
Da ist
das
auch
wird natürlich schon.
Juris letztes Spiel natürlich für die
Juris
Löwen. Also
letztes Spiel und da werden noch Emotionen. Und ich glaube nicht, dass die Rhein-Neckar-Löwen es unbedingt wollen, dass die Füchse in ihrer Halle die deutsche Meisterschaft feiern. Also, das könnte ich mir noch ein bisschen schwer vorstellen. Aber bei Magdeburg, ich glaube, dass auch Hannover zu Hause, das müsste alles machbar sein. Ja, so schätze ich das ein. Melsungen, okay. Ihr spielt noch zu Hause gegen Melsungen, richtig?
ja.
Eine Top-Saison. Ich finde jetzt so hinten raus schwächeln sie ein bisschen, habe ich so das Gefühl, so auch der Ablauf ist nicht, auch durch viele Verletzte passt der nicht mehr ganz
Mensing,
so.
ne? Mensing ist schon ein brutaler Verlust.
Ja, und das merkt man schon. Ja.
Ich glaube, das ist halt der große X-Faktor, wie es natürlich immer so ist, ist die Verletzten-Situation jetzt im letzten Monat. Bei Klar hat er dann doch jetzt gespielt, war ja auch ein bisschen unsicher, ob er überhaupt so fit ist, dass er jetzt spielen konnte. Aber da hat Magdeburg natürlich auch echt einige Hiobsbotschaften hinnehmen müssen diese Saison. Wer weiß, was der letzte Monat noch bringt. Toi, toi, toi. Ich glaube, man kann einfach nur sagen, hoffentlich verletzt sich auf keiner Seite irgendjemand und es soll sportlich mit den Mannschaften so geklärt werden, wie es ist. Und ich glaube, wir haben natürlich auch kein einfaches Programm, aber jetzt auch keine Mannschaften, vor denen wir uns verstecken sollen.
Nö. Weil ich finde es ja spektakulär. Wir reden hier über die deutsche Meisterschaft, Jens, und wir haben noch nicht einen Nordverein erwähnt. Also nur mal kurz so als Gegner vielleicht.
Ah, Berlin ist
Aber
doch irgendwo
es ist ja
Norddeutschland, oder?
irre,
So
oder?
grob.
Wie bitte
Ja,
nochmal?
weiß ich nicht.
Berlin ist doch so grob
So ein
Norddeutschland,
bisschen,
oder
ne? Ich glaube, das sehen die anders. Ich glaube, die
nicht?
zählen sich nicht zu den Nordvereinen.
Ja, stimmt
Ja,
schon.
aber
Ja.
oder? Das ist schon außergewöhnlich so, weil
Ja.
normalerweise wäre jetzt fünfmal THW und sechsmal Flensburg gefallen. Aber das ist ja schon auch hart für die, wenn man sich überlegt, ihr macht jetzt die deutsche Meisterschaft untereinander aus. Das ist im
Ja.
Prinzip Berlin, Magdeburg, so. oder?
Also die Füchse machen schon einen extrem hungrigen Eindruck auf mich. Also das ist, glaube ich, schon ein Plus. Wobei die Magdeburger jetzt auch immer noch besessen sind, aber sie haben halt einfach in den letzten Jahren viel abgeräumt. Das finde ich, spricht für die Füchse, aber letztlich, und da bin ich wieder auch bei Magdeburg zum Beispiel, wenn du siehst, das Auswärtsspiel in Westbrem, was sie dann ja gewonnen haben mit einem Tor, ist halt dieser eine Moment, ne? Also Gisli geht da durch mit 1000% und wirft den Ball ins Tor und Magdeburg ist weiter. Westbrem guckt in die Röhre und genauso kann es halt auch in Köln passieren im Halbfinale gegen Nantes oder vielleicht dann später im Finale, ne? Also es sind halt dann, finde ich, auf diesem Niveau wirklich gerade am Saisonende in den entscheidenden Phasen wirklich diese, ja,
Aber
diese.
du hast es gerade richtig gesagt. Es ist auch immer gut, wenn du auf so einer Welle bist. Also bei all den Erfolgen, naja, so viel waren es ja, aber ein paar Erfolge hatte ich ja auch oder hatten wir ja auch. Da war das immer so das Gefühl, du bist auf einer Welle. Und wenn du das jetzt so siehst, wenn du mal von außen drauf guckst, die Füchse, die haben das, was der Paul vorhin auch gesagt hat, so ein paar Booster bekommen, natürlich. So wie gegen Aalborg. Das war ja ein Ding, da sagst du, ach, ey, das können wir tatsächlich. Jetzt sind wir in der Verfassung, so ein Spiel abzuliefern. Also da würde ich würde auch die Favoritenrolle so ein bisschen zu den Füchsen schieben. Also zumindest bei der deutschen Meisterschaft. Ich glaube, Champions League zu gewinnen gegen Barcelona, oder ich tippe ja mal gegen Barcelona im Finale, nichts für ungut nach Magdeburg, aber das ist natürlich schon ein ganz dickes Brett, muss man sagen, oder?
Ja, ich glaube, da muss echt viel passieren. Also, ich sag mal, wenn man über das Thema hungrig spricht, dann müssen die ja auf jeden Fall satt sein mit der Champions League, so wie die gewonnen haben. Nichtsdestotrotz haben die natürlich auch brutal viel Erfahrung in dem Thema, ne? Also für die ist das, ich will nicht sagen eine Alltagssituation, aber das haben die halt schon alle ein paar Mal durch, wohingegen das bei uns für die allermeisten Spieler ja dann doch Neuland ist. Es gibt ja auch ein paar Spieler, die noch nie in Köln gespielt haben. Allein in der Arena zu stehen, ist natürlich schon ja erstmal schon eine Nummer. Nichtsdestotrotz finde ich auch, dass wir dieses Jahr einen extrem ruhigen Eindruck machen, auch uns in Drucksituationen wirklich ganz, ganz selten ja aus unserem Spielstil treiben lassen. Also man hat es in Erlangen so ein bisschen gesehen, dass auch mal so ein schlechter Tag von ein, zwei Leistungsträgern dann doch gefährlich sein kann, wo wir dann Punkt gelassen haben. Aber wenn ich jetzt die letzten Wochen gesehen habe von den Jungs, wenn ich das Restprogramm sehe, dann habe ich eigentlich das Gefühl, dass wir jedes Spiel gewinnen können und auch werden. Ich glaube aber auch, dass der SCM jedes Spiel gewinnen wird. Und dann war es wahrscheinlich das entscheidende Spiel, wo wir beim SCM knapp gewonnen haben, wo es auch, muss man auch ganz ehrlich sagen, auch in die andere Richtung hätte gehen können. Also das Spiel war auch komplett offen.
Ja, aber einfach mitnehmen. Passiert ja nicht so häufig, dass er in Magdeburg gewinnt. Da einfach
Da beschweren wir uns
mitschnell
nicht, ne?
mitnehmen, nicht einfach schnell mit dem Bus weg und alles gut. So haben wir das vorher mal gesagt. Haben gesagt, komm schnell
Ja.
weg hier, alles gut.
Wo du das gerade angesprochen hast, die vielleicht fehlende Erfahrung im Kader der Füchse bei einigen slash Lanxess Arena zum ersten Mal. Du wirst ja sicherlich mitfahren, nehme ich mal an. Wer sind denn da so die Kandidaten, die zur vielleicht Nervosität so ein bisschen neigen?
Das heißt, Nervosität neigen. Aber klar ist das auch eine Situation. Ich mache mir eigentlich weniger Sorgen darüber, weil ich finde, Nils hat jetzt mittlerweile auch echt schon Erfahrung gesammelt, auch in größeren Momenten. Aber klar ist er einfach ein extrem wichtiger Spieler für uns geworden. Das hat er sich verdient, auf der Mittelposition da bei uns zu stehen. Und wenn du dann natürlich erstmal gegen Norden spielen muss, vielleicht im Finale gegen die Jungs aus Barcelona oder gegen den SCM, da hast du schon eine große Aufgabe. Also da mache
Ja.
ich mir weniger Sorgen, aber da ist schon eine große Last auch auf seinen Schultern.
Du bist halt, um das nochmal zu erklären, du bist halt in solchen, bei solchen Turnieren, bei so Final Four oder auch bei Olympischen Spielen, bist du halt aus deinem normalen Tagesablauf komplett raus. Ist alles anders. Du hast andere Verpflichtungen, dann ist auf einmal da noch eine Pressekonferenz, dann musst du da nochmal hin, dann hast du ein Training in der Halle nur von da bis da, dann kannst du da nicht kicken, wie du willst, so wie du es eigentlich zu Hause gern machst. Ja, ist so, dann läuft das nicht, dann ist dein Physiotherapeut, der ist im anderen Gang und das ist alles anders und natürlich auch viel, viel größer. Das darf man ja auch nicht vergessen. Das ist, ich meine, allein die Arena. Ja, in Köln mit 20.000 und du merkst dieses Knistern. Bei dem einen oder anderen bringt es extra Leistung, aber es gibt natürlich auch Leute, die sagen, ach oh Gott, oh Gott, was passiert hier denn gerade? Nur um noch auch
Ja,
mal
und wir haben gerade.
auf
Also,
Barcelona
Entschuldigung.
zurück. Für die ist es überlebensnotwendig, Paul. Für die ist auch Druck da, weil die spanische Meisterschaft, das ist Wurst. Die müssen die Champions League gewinnen, um die Kohle weiter zu generieren.
Ja.
Das ist ein großes Thema für die.
Ja,
So.
und ich sag mal, selbst bei absolut gestandenen Weltklasse-Spielern ist so ein Einstieg in so ein Spiel oder Turnier ja auch entscheidend. Also machst du direkt zwei technische Fehler, ja, dann ist es schwierig, direkt den nächsten Wurf von 9 Meter über den Doppelblock zu nehmen. Knallst du den ersten aber direkt in den Winkel, naja, dann kannst du dir schon davon ausgehen, dass du den nächsten auf jeden Fall auch nochmal nimmst. So, das kann so oder so ausgehen. Und da gibt es natürlich auch, das weißt du ja auch, nur ganz, ganz wenige Spieler, die sich davon so ein bisschen frei machen können. Also für mich war Hans immer so das beste Beispiel. Da wusste ich, egal, auch wenn er gar keinen Wurf 59 Minuten hat, dem gibst du den letzten Wurf, der macht ihn auf jeden Fall rein. Also da habe ich gar keinen Zweifel dran gehabt. Oder auch Matthias bei uns. Das ist für mich auch ein Spieler, selbst wenn der drei schlechte Aktionen gemacht hat, gibst du ihm trotzdem nochmal den Ball, weil du weißt, du kriegst da halt auf jeden Fall was
Bei ihm
extra.
hat man das Gefühl, dass er noch mal extra ein paar Jota drauflegt. Mein Standardspruch als Trainer ist eigentlich immer, ich möchte kein, also es ist schön, Spieler zu haben, die, wenn die ersten drei Wurfversuche drin ist, ein gutes Spiel machen. Aber wichtiger sind mir die Spieler, wenn sie die ersten drei verwerfen und dann trotzdem noch ein gutes Spiel machen und für die Mannschaft da sind und sich nicht verstecken. Weil nur mit denen kannst du ganz zum Schluss auch wirklich was gewinnen. Das ist es. Weil du kannst nicht davon ausgehen, dass du jetzt gegen Barcelona da wie die Dinger da reinhaust und du musst damit rechnen, dass du auch mal unter Zeitspiel und unter Druck mal einen blöden Wurf nehmen musst, weil die halt einfach eine geile Abwehr haben. Die haben übrigens eine Sensationsabwehr, finde ich. Und die ist sau unangenehm für Rückraumspieler. Und dann musst du trotzdem dein Selbstvertrauen haben oder beibehalten. Ja? Also,
Absolut.
also an denen müsst ihr vorbei. Das ist so mein Tipp. Das wird ein hartes Ding.
Ich würde gerne nicht unerwähnt lassen, dass wir Mitte Mai haben, also den 16. Mai, um genau zu sein. Da nehmen wir auf und wir sprechen darüber, dass die Füchse Berlin die Chance haben auf das Double sozusagen, ne, aus Meisterschaft und Champions League. Wenn du mal 2 Jahre, vielleicht sogar auch nur ein Jahr zurückrechnest, muss man schon auch echt sagen, dass da irre was entstanden ist. Und mit der Betonung darauf, ganz konsequent auch eigene Talente und eigene Jungs aus der Jugend mit zu integrieren. Und das wirklich ganz, ganz bewusst. Und wenn wir schon mit Paul jemanden hier haben, der ja wie kein anderer, vielleicht noch natürlich Fabi Wiede für die Füchse steht, würde ich das gerne nochmal herausstreichen, dass da echt was Tolles entstanden ist, wo viele kompetente Menschen ihren Anteil dran haben. Das ist schon wieder aller Ehren wert. Und wenn du zum Beispiel die Entwicklung von Mathis Langhoff siehst, der vielleicht vor einem Jahr ein richtig, richtig guter Abwehrspieler war und ein guter Angriffsspieler und jetzt Nationalmannschaft spielt, das ist schon, Paul grinst und nickt.
Du könntest Diplomat werden, so wie du dich hier um die Wörter ringst. Aber stimmt, ich finde, einige Jungs bei uns haben eine richtig gute Entwicklung gemacht. Also Nils und Tim haben ja schon ein bisschen eher mehr Spielanteile bekommen, konnten sich, glaube ich, auch ein bisschen schneller entwickeln dadurch. Aber auch gerade wenn ich Lasse Ludwig sehe, also ich meine, man muss sich, glaube ich, auch mal in die Situation hineinversetzen. Das ist nicht einfach, hinter so einem Torhüter zu stehen. Auch nur begrenzt Spielanteile zu bekommen, weil der andere einfach in der Regel immer Leistung bringt. Aber wenn man das Spiel auch gestern wieder gesehen hat, gegen Eisenach, kommt, glaube ich, nach einer knappen Viertelstunde irgendwann rein und hält echt richtig gut, macht uns das Leben dadurch deutlich einfacher. Muss man sagen, das ist auch von der Nervenstärke echt ein richtig guter Schritt nach vorne.
Ja, also ich finde, Lasse Ludwig ist für mich eine große Überraschung. Am Anfang, als er ins Tor kam, habe ich gedacht, kann das funktionieren? Aber der hat von seiner Art her sofort gezeigt, dass er das kann. Du bist ja eigentlich gebürtiger Gummersbacher, richtig? Du warst ja,
Korrekt.
du kommst ja Marienheide und
Ja.
Gummersbach. Und du bist damals mit 16 schon zu den Füchsen,
Genau.
richtig?
Ja.
Das war bestimmt auch nicht ganz so eine einfache Situation, oder?
Nee, das erste Jahr, muss ich sagen, war echt tough, weil für mich, also ich bin in Gummersbach geboren und ich meine, in der Region ist der VfL omnipräsent und in der damaligen Zeit, wo ich als Jugendlicher oder als Kind groß geworden bin, war der VfL ja einer der Top 3 Clubs auf der Welt, würde ich sagen. Also da, ich war regelmäßig noch in der damaligen Lanxess Arena und habe Illich und wie sie alle hießen, Yoon Shi-Yoon noch gesehen, habe sogar noch ein Autogrammball von ihm zu Hause. Also bin damit natürlich auch infiziert worden. Habe dann tatsächlich aus verschiedenen Gründen da weniger meine Perspektive gesehen. Hat sich, glaube ich, mittlerweile auch zum Glück wieder geändert, dass da eine andere Arbeit gemacht wird, die ja echt erfreulich ist. Und bin dann aber mit 16 nach Berlin gekommen und bin tatsächlich ja eigentlich neben einem Bauernhof groß geworden und bin auf einmal in so einer riesen, riesen Stadt, wo alles anders ist, wo die, glaube ich, mit keiner Stadt so richtig vergleichbar ist, zumindest im deutschen Raum. Das war in dem ersten Jahr nicht einfach, muss ich sagen.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Was war schwierig? Einfach die Umstellung.
Die Umstellung, natürlich diese schiere Größe und dieser Trubel, dieses Treiben. Ich meine, Martin kennst du ja, in Hamburg ist auch nicht ganz so anders. Da passiert auch viel, aber es ist dann doch ein bisschen zentraler, würde ich sagen, alles. Und in Berlin ist einfach super viel überall. Da gibt es wenig Ruhe. Und in dem ersten Jahr war das so, ich habe ja dann im Internat gelebt. Und ich war damals derjenige, der am weitesten weg gewohnt hatte und konnte im Endeffekt ja fast nie nach Hause fahren, weil das einfach eine sehr lange Reise ist. Und die meisten waren dann halt am Wochenende immer bei ihrer Familie und dann war ich oftmals halt alleine, beziehungsweise mit anderen Sportlern, die aus anderen Sportarten da waren, da. Und dann habe ich auch teilweise ein Wochenende mal ganz alleine da verbracht. Das war dann schon manchmal auch ein bisschen einsam. Habe dann aber relativ schnell auch meine jetzige Frau kennengelernt. Das hat das Leben dann tatsächlich so ab dem zweiten Jahr deutlich einfacher gemacht.
Stimmt, die war auch irgendwie auf dem Internat, ne? Was hat die für einen Sport gemacht?
Die war nicht auf dem Internat, die war aber auf der Schule. Die hat außerhalb von Berlin gewohnt und war auf der Sportschule und hat Badminton gespielt. Genau, und da haben wir uns über die Sportschule dann im Endeffekt kennengelernt. Und ja.
Aber das wird doch dann auch noch was Schönes jetzt zukünftig auch für dich im Garten, so ein bisschen Federball dann, oder nicht?
Wenn man Federball
Federball,
sagt,
das hören die gern. Das
ich
hören die
wollte gerade
ganz, das
sagen,
hören die super gern.
muss ich sagen, ich mag das echt total gern, Batman. Ich mag das auch gern zu gucken. Das finde ich eine richtig geile Sportart. Macht extrem viel Spaß. Man merkt, wie unfassbar schlecht man ist als Handballer, wenn man dieses immer wieder dahinlaufen, also wie anstrengend diese kleinen Bewegungen sind. Aber macht total viel Spaß. Ob das jetzt die richtige Sportart für mein Knie ist, weiß ich nicht.
Ja,
Sehr
eher
viel, sehr
weniger
viele
wahrscheinlich. Könnte man nochmal
Stoppbewegungen.
drüber diskutieren. Das ist genau wie diese neumodische Sportart Paddle-Tennis. Ich glaube, das ist nicht so das Richtige für dein Knie, würde ich
Naja,
jetzt mal tippen.
ich weiß es auch noch nicht. Nee, ich glaube eher nicht.
Fahrradfahren und Schwimmen wahrscheinlich eher.
Ja.
Ja, genau, so ist das.
Was ich nochmal ganz, ganz spannend finde, auch im Zusammenhang mit den Füchsen, das, was jetzt gerade so auf dem Transfermarkt passiert ist. Kretsche und Matthias Gitzel haben ja eigentlich keine Gelegenheit ausgelassen, so in den vergangenen ein, zwei Jahren zu betonen, dass der Kader nicht besonders breit ist und das, was getan werden muss, gerade im Rückraum. Und jetzt hat Pütlik in Flensburg verlängert. Grigic geht von Eisenach nach Flensburg und Köster zum THW.
Vielleicht ist die Großstadt nichts für dich, ich weiß es
Könnte sein, ja. Aber ich glaube, da hat Kretsche schon ein bisschen dicke Backen gemacht, ne? Da hat er sich was ausgerechnet, glaube ich, oder?
Also da müsstest du ihn auf jeden Fall natürlich persönlich fragen. Ich glaube, alle drei Namen, dass du da jetzt nicht ganz falsch liegst, dass die nicht nur die Füchse, glaube ich, beobachtet haben, ist, glaube ich, klar. Inwieweit alle drei, wie viel Interesse die hatten, kann ich tatsächlich nicht so richtig sagen. Hab eigentlich ja nur zu Julian Kontakt, da wir uns persönlich kennen, die anderen beiden nur so sporadisch. Und warum sich manche Spieler dann für die Vereine entschieden haben, das kann ich nicht sagen. Vielleicht ist die Nordluft dann doch so gut.
Ja. Schwalbe. Ich glaube auch, dass die jetzt da im
Du hast
Norden,
doch,
die
lass
hätten.
nicht, du hast doch mit Kretzsche doch wieder Zeit verbracht auf hier am Loch 19,
Ja.
oder nicht? Jetzt die.
Ja, ich habe Kretsche gesehen letzte Woche, das
Erzähl.
stimmt.
Habt ihr auch
Er hat
darüber
das
gesprochen?
alles über Mikrofon deutlich und laut gesprochen. Er hat so einen Vortrag gehalten über die Neuzugänge. Oder natürlich auch nicht. Kann auch sein,
Ach, jetzt kommst
dass
du
er
wieder mit
dann.
deiner Diplomatie da.
Der hat gar nichts gesagt dazu. Das ist auch sein Job, da Stillschweigen zu bewahren. Kann er nicht alles kommentieren. Aber es ist natürlich klar, dass er auf der Suche ist. Das wissen wir ja alle. Aber das hat mit meiner Diplomatie nichts zu tun. Das hat eher was mit meinem Nichtwissen zu tun, weil ich einfach keine Ahnung habe, was da genau passiert. Und da kann ich jetzt nicht im Trüben fischen. Aber die Namen, die du genannt hast, das sind natürlich hochinteressante Spieler, ist doch keine Frage. Ich habe gerade überlegt, welchen von diesen drei ich am liebsten hätte.
Ja, die Frage finde ich auch ganz spannend.
Habe ich mir gerade überlegt. Ich glaube, ich wäre bei Julian Köster.
Ja, ich auch. Du, Paul?
Würde ich sagen.
Also nicht nur, weil ich ihn persönlich sehr schätze und mag. Ich glaube, er ist auf jeden Fall der kompletteste Spieler von allen.
Was ist die Argumentation, genau?
Genau, also hat super viel Potenzial, glaube ich, noch. Wenn er nicht kaputt gespielt wird und nicht zu lange auf der Platte steht, weil er im Innenblock halt natürlich auch echt viel leisten muss und das super anstrengend ist. Also würde ich auch sagen, aber ich glaube, es ist natürlich auch ein bisschen darauf ausgesetzt, welches Spielsystem du hast. Ich glaube, das muss man auch so ein bisschen da noch berücksichtigen. Marco mit ihm zu vergleichen, passt meiner Meinung nach auch nicht ganz so.
Obwohl Marco auch ein sehr, sehr spielintelligenter Spieler ist, kannst du auch immer gebrauchen. Pütlik finde ich jetzt so, er hat mir zu viele Würfe genommen, bei denen ich gedacht habe, ach, das ist jetzt hier so, musst du den wirklich nehmen? Fand ich jetzt die Wurfauswahl, da können wir ein bisschen drüber diskutieren, aber natürlich ein Riesenhandballer, keine Frage. Aber Julian wäre so derjenige, dem kann man mal so ein bisschen Vertrauen schenken und dem kann man vor allen Dingen auch eine Mannschaft, um den herum kann man eine Mannschaft bauen. So, und das ist ja beim THW, die brauchen das ja ein bisschen, die müssen ja neue Eckpfeiler da reinrammen und da ist er schon der richtige Mann.
Ja, super Move vom
Ja.
THW auf jeden Fall. Und das haben wir hier auch im Podcast schon das ein oder andere Mal angesprochen, die körperliche und auch die mentale Belastung für Julian. Und da ist er, glaube ich, beim THW schon gut
Gut
aufgehoben.
aufgehoben.
Gut
Ja, wobei
aufgehoben.
ich sage, ich hoffe, dass Philipp da auch ihm die Möglichkeiten gibt, da mal ein bisschen draußen zu bleiben. Weil ich glaube, das ist für ihn essentiell, was wie Paul es auch richtig gesagt hat. Weil das ist so eine Belastung. Man hat es auch bei der Nationalmannschaft gesehen. Da haben sie auch ab und zu mal versucht, ihm Pausen zu geben und dann schnell wieder rein, komm wieder. Das klappt doch nicht. Weil gerade der Mittelblock natürlich mit Goller und Köster ist natürlich das Paradestück. Und wenn da einer nicht dabei ist, ist sofort schlechter. Na, Stichwort Nationalmannschaft. Was traust du denen denn zu, wo wir gerade dabei sind?
Boah, ist keine einfache Gruppe, habe ich auf den ersten Blick gedacht. Auf der anderen Seite muss man sich jetzt trotzdem auch nicht vor der Mannschaft verstecken, finde ich. Also die Spanier sind, ich finde, man muss immer mit den Spaniern rechnen. Das ist einfach in dieser Mentalität bei denen drin. Also die kannst du nie abschreiben. Ich finde aber nicht, dass sie diesen Schrecken haben wie vor ein paar Jahren. Auf den ersten Blick, sage ich mal, weil sie halt auch im Umbruch sind. Dann hast du Serbien, wo ich sage, da habe ich auch keine Angst vor. Das ist einfach, die sind natürlich da, die sind, für die ist das, also ich meine, wir wissen beide, wie die funktionieren. Das ist, für die ist das immer ein Riesenhighlight natürlich. Und Österreich finde ich schon richtig stark. Ich finde, die haben echt eine sehr, sehr unangenehm zu bespielende Abwehr. Die haben das gut gemacht. Also, das wird kein Selbstläufer, aber ich finde auch nicht, dass wir uns verstecken müssen.
Definitiv nicht.
Ja.
Wenn wir einen guten Tag haben gegen
Ja.
Serbien und Österreich, sollte das jeweils funktionieren, würde ich mal sagen. Aber es war halt in den letzten Jahren nicht bei jedem Turnier so, dass wir an jedem Tag Normalform hatten, ne?
Nee, ich glaube, man muss schon sagen, dass wir natürlich auch sehr davon profitiert haben, wie gut Andi im letzten Jahr gespielt hat. Also da hat er wirklich, finde
Ja.
ich, ein herausragendes Jahr gehabt und hat uns da das ein oder andere Mal wirklich echt gerettet. Dann sieht so ein Turnier vielleicht auch anders aus, dann verläuft es anders. Und was ich finde, ist, wir können auf jeden Fall noch mehr im Tempospiel machen. Ich finde, da haben wir auf jeden Fall noch Potenzial. Und vorne ist es mir teilweise zu statisch. Ich finde, es ist sehr wellenartig. Wir haben teilweise 10 Minuten, wo wir echt geil spielen, wo der Ball läuft, wo das super funktioniert. Und dann ist es danach, keine Ahnung, eine Viertelstunde, wo es so abgehakt ist, so, ich gehe mal eins gegen eins, lass mich festmachen und kein richtiges Miteinander. Also da muss einfach mehr, weniger Wellen, sondern eher so eine konstante Linie, die am besten noch nach oben führt.
Da gibt
Ja,
es ja schon einen,
man,
der. Du
Man hat
Schwabe,
immer so
ja?
das Gefühl, ich muss aber kurz ergänzen, man hat immer so das Gefühl, dass in dem Moment, wenn wir im Ballbesitz sind, dass derjenige, der den Ball hat, trägt die Verantwortung, der eine oder andere ist da gar nicht so richtig dabei. Und dadurch wirkt es immer so ein bisschen abgehackter, ja, als bei anderen Mannschaften. Wenn du da die Dänen dagegen siehst, wenn Gitzel da ins 1 gegen 1 gehst, da kannst du davon ausgehen, dass sich da drei Mann mitbewegen und dann ist schon passiert. Ja, und das ist bei uns nicht so. Und man hat auch den Eindruck, es würde der Mannschaft gut tun, noch ein paar gemeinsame Auftakthandlungen vielleicht zu haben, die ein bisschen Sicherheit vermitteln und die auch andere Spieler mit ins Spiel bringen. Ja, wo man einfach mal sagt, okay, wir spielen mal für die Außen, versuchen mal die Stufen so hinzubekommen, dass die Außen auch ein bisschen Sicherheit haben. Und ich glaube, da ist noch einiges an Potenzial, denn wenn man sich überlegt, man hat so einen Torhüter wie einen Andi da hinten drin, dafür kam relativ wenig rum. Ja, weil wenn du so einen hast, der die Ecke fast, also sicher jeden zweiten Ball hält, so ungefähr. Und sagst dadurch, bist du eigentlich immer im Spiel. Du bist immer im Spiel, weil er so viele Bälle hält, könnte man noch ein bisschen mehr draus machen. Glaube ich auch.
Es gibt ja Stimmen, die sagen, dass es sinnvoll wäre, Nils Lichtlein vielleicht ein bisschen mehr ins Angriffsspiel zu integrieren.
Natürlich, warum nicht? Von der Geschwindigkeit her, von allem her, ist das durchaus machbar. Klar, man kann sich über viele, viele Sachen Gedanken machen. Man kann sich auch Gedanken machen, einen Juri vielleicht mal auf halb links zu stellen, vielleicht nicht nur in der Mitte, vielleicht auf halb links ihn mal diese Verantwortung wegzunehmen, zu sagen, du musst jetzt hier fürs ganze Spielsystem sorgen, sondern geh mal deinen Weg. Bist jetzt mal eher so derjenige, der als an zweiter, dritter Stelle den Ball kriegt und nicht der, der immer die Auftakthandlung machen muss. Gibt es auch Möglichkeiten. Also es gibt schon paar Sachen, die man mal ausprobieren sollte, um einfach spielerisch ein bisschen besser zu werden.
Kann ich mich nur anschließen. Also ich meine, und das sage ich natürlich auch mit einem Füchseauge, aber ich meine, Nils hat finde ich, eine herausragende Entwicklung gemacht, spielt auch in der Champions League. Das darf man auch nicht außer Acht lassen, was das nochmal für einen Erfahrungsschatz international mit sich
Ja.
bringt. Du bist auch bei den Schiedsrichtern immer im Visier. Also ist, glaube ich, auch nicht ganz so nebensächlich, dass man da halt auf dieser Bühne präsent ist. Ich finde es auch, ich finde auch mal, keine Ahnung, mit zwei Linkshändern, dann spielst du mal mit Juri oder mit Witzke auf der Position, einfach um eine schnelle Linie zu haben, viel 1-1-Stärke zu haben, den Ball laufen zu lassen. Auch für Juri, glaube ich, wäre es echt sehr, sehr gewinnbringend, nicht jeden Angriff entscheiden zu müssen, sondern einfach mitzuspielen, um einfach aus einer Kreuzung zu kommen, wie Martin gesagt hat, zweite, dritte Bewegung oder sowas.
Genau.
Und da diese Stärke zu nutzen.
Ja, genau so. Dann könntest du ein ganz anderes Spiel kreieren, würde ich jetzt mal sagen. Also würde
Ja,
es ganz anders aussehen.
weil auf dem Blatt, du hast also zwei super Torhüter, also daran liegt es auf jeden Fall nicht. Wir haben, finde ich, eigentlich über die meiste Phase auch eine gute Abwehr. Also da haben wir auch sehr, sehr viel Stärke zumindest, sehr, sehr viel Potenzial. Du hast herausragende Kreisläufer. Du hast, finde ich, auch auf beiden Außenpositionen bist du sehr, sehr gut besetzt. Da musst du dich überhaupt nicht verstecken. Und so wie es im Handball immer ist, der Rückraum entscheidet halt relativ viel. Und wenn es da halt stockt, wird es halt für den
Ja,
Rest auch schwieriger.
genau.
Ja.
Zur Abwehr muss ich sagen, da müssen noch ein paar Alternativen her, finde ich. Und ein bisschen mehr Linientreue. Spricht wieder der Trainer. Ich finde ab und zu mal, da funktioniert die Abwehr und dann fängt der Halbe an zu spekulieren und irgendwie seine Position zu verlassen und da gibt es Möglichkeiten. Es ist mir gerade gegen die Portugiesen, ist mir das so sehr aufgefallen. Da habe ich gedacht, bitte nicht, bitte jetzt bleibt doch mal treu an dem, was ihr macht. Und da fehlen uns ein bisschen Alternativen. Also da geht es schon relativ schnell die Sicherheit verloren. Und da haben wir viel Andi zu verdanken. Andi kaschiert da natürlich auch sehr viel. Ganz klar. Ja. Also Abwehr und also sind Möglichkeiten da. Und ich finde, vom Talent her, von allem, können wir doch jetzt mal langsam so ein Finale mal angreifen, mal wieder.
Also ich
Da
finde
sprichst du
zumindest,
was.
wir haben das Potenzial, dass du jetzt genug Zeit hast mit dieser noch relativ jungen Truppe, zumindest jetzt aus den Kernspielern, die schon da sind oder auch kommen. Also Andi jetzt vielleicht mal ausgenommen, der ist jetzt auch keine 22 mehr, aber natürlich noch fit und kann hoffentlich noch lange mitmachen.
Dann kommt David Späth. David Späth
Genau,
kann das auch.
hast du dann ja auch genug und auch ein Lasse Ludwig noch dahinter oder was weiß ich. Auf jeden Fall hast du die Chance, jetzt mal wirklich über eine lange Phase eine Mannschaft so einzuspielen, dass da halt Automatismen quasi nicht nur in dieser Woche, in so einer Lehrgangswoche trainiert werden, sondern darüber hinaus auch gefestigt sind und dann halt entstehen, weil das ist ja das, was bei den Dänen auch zu sehen ist. Da wurde halt irgendwann haben die natürlich auch mal angefangen haben, Spieler zu integrieren. Und da wird ja bei so Lehrgängen kaum gewechselt, es sei denn, du hast jetzt mal eine Woche, wo wirklich auch mal ein Matthias oder sowas rausgelassen wird. Aber das siehst du einfach auch in den Turnieren natürlich, dass da extrem viel Sicherheit ist in den Abläufen, in der Kommunikation, in dem die kennen sich alle über Jahre hinweg und das macht, glaube ich, dann auch schon irgendwann einen Unterschied.
Das ist irre, oder? Was die da spielen. Also diese WM, das war ja völlig irre. Oder fandst du, ich empfand das so, dass das war eine Klasse besser als alle
Ja.
anderen.
Ja, es gab für mich auch keine ernsthafte Konkurrenz, muss man ganz
Nee.
klar sagen. Also ab Platz 2 war es für mich schon offen. Da gab es echt viele, wo ich das gesagt habe, die können das. Aber die waren unbestritten mit einer Dominanz gespielt. Vorne wie hinten haben sich, glaube ich, natürlich auch von Herning treiben lassen. Das war natürlich für die perfekt, wie das Turnier gelaufen ist. Ja, aber da gab es nicht ein Spiel, wo ich gesagt habe, also wenn das passiert, das könnte eng werden oder enger. Das gab es einfach nicht.
Da muss man immer so 5-Minuten-Zyklen denken. Oh, die 5 Minuten wird es jetzt mal eng. Okay, die nächsten wieder nicht mehr.
Ja.
Ja, und die haben jetzt wieder Heimrecht, ne? Also Dänemark, Schweden, Norwegen.
Ja.
Vorrunde spielen sie in Herning. Hauptrunde weiß ich gar nicht. Wird wahrscheinlich auch da sein, nehme
Ja,
ich
wir müssen
mal
nur
an.
aufpassen, dass wir nicht immer nur noch da oben spielen, oder? Ja.
Ja.
Auch nicht so einfach.
Die Tendenz geht dahin irgendwie, ne?
Ja. Naja, wir dürfen uns die Welt nicht zu klein machen. Auf der anderen Seite spielst du nachher in Kroatien und da kommen keine Zuschauer. Das ist natürlich auch nicht schön für einen Handball. Ja, muss man auch sagen. Da kommen dann nur Zuschauer, wenn Kroatien spielt und ansonsten sind die Hallen leer. Also wir müssen uns da echt was einfallen lassen mit unserer schönen Sportart. Vielleicht ist
Ja.
es doch das Angebot ein bisschen zu viel. Wenn du jedes Jahr irgendwas hast, das ist einfach.
Ja, aber das Rad drehst du halt nicht mehr zurück, ne?
Ja, genau. Wahrscheinlich nicht.
Jetzt haben wir noch fast genau 4 Wochen bis zum Champions League-Finale. Paul, bis dahin wird dann klar sein, holen die Füchse zum ersten Mal die Champions League und holen die auch zum ersten Mal die Meisterschale. Und dann wird auch klar sein, was jetzt bei dir auf die Visitenkarte kommt oder in den Wikipedia-Eintrag. Entweder Meister oder Champions League-Sieger oder beides oder vielleicht auch nichts. Das müssen wir sehen. Da haben wir noch 4 Wochen Zeit. Ich habe mir vor dem Podcast, bevor wir gesprochen haben, habe ich mich gefragt, boah, wie tief sitzt das noch, dieser Schmerz? Ich habe es eingeleitet mit eine wirklich schöne Karriere, Handballerkarriere, aber am Ende eine ganz schön traurige. Aber du machst zumindest auf mich den Eindruck aktuell, dass du nicht zurückguckst, sondern eher nach vorne.
Ja, auf jeden Fall. Es gibt schon Momente, wo man natürlich abends auch mal, wenn man im Bett liegt, an die Decke schaut und das so ein bisschen Revue passieren lässt und auch echt wehmütig zurückblickt. Nichtsdestotrotz, und so bin ich, glaube ich, groß geworden, glücklicherweise durch meine Eltern, versuche ich schon immer das Positive zu sehen und auch den Kopf nicht in den Sand zu stecken und auch in schwierigen Momenten, die es auch in selbst in meiner Karriere gab, habe ich das so gemacht ich glaube, wie gesagt, wenn man das Leben mit offenen Armen empfängt, kommen irgendwann wunderschöne Dinge. Ich habe 2 gesunde Töchter, ich habe eine gesunde Frau, meiner Familie geht's gut. Das ist, glaube ich, dann auch erstmal das Allerwichtigste und alles, was daneben kommt, kann man sich, glaube ich, erarbeiten.
Ja, toll. Gute Einstellung. Und dann freuen wir uns, dass wir dich so lange als Spieler begleiten durften und freuen uns schon darauf, was dann noch alles kommt. Ne, die Basis hast du gelegt mit deiner Bachelorarbeit über den Einfluss der Digitalisierung im Spitzensport. Und gucken wir mal, was da noch alles kommt. Schwalbe, du bist hier der
Und bitte nicht zu
Lebenserfahrenste
vergessen,
in der Runde. Du hast das.
bitte nicht vergessen, lieber Jens. Er gehört jetzt auch zum erlauchten Kreis der erste 7 Mitarbeiter. Wenn du mal unsere ganzen Podcasts siehst, wer da alles dabei ist, da brauchst du dich nicht zu grämen, da dabei zu sein. Du bist bei den ganz Großen. Ja, also von daher auch da herzlich willkommen und
Ja,
alles
vielen,
deutet.
vielen Dank. Jetzt werde ich bald doch noch rot hier.
Alles deutet auf eine
Genau,
glorreiche
Marken.
Rosa-Rote
Schwalbe,
zu.
Marken, gute Idee. Markenbotschafter erste 7.
Ah ja, ich sag mal, ich musste mal den
Oder?
Kreis anschauen, wer da alles dabei ist. Also, das Who is Who. Und ich finde es sehr schön, wie du das formuliert hast. Familie, das
Danke.
Leben. Und wenn du offen durchs Leben geht, dann wird dir auch Gutes widerfahren. Hundertprozentig. Und wenn es mal ein bisschen gewittert, gehört das auch dazu. Aber trotzdem, es macht alles Spaß. Und ich wünsche dir im Handball, außerhalb des Handballs und privat sehr, sehr viel Glück. Und ich hoffe, wir sehen uns bald. Und ich hoffe natürlich auch, dass sich dein Wikipedia-Eintrag verändert.
Vielen lieben Dank, das kann ich auch nur zurückgeben. Das hoffe ich übrigens auch, dass der noch mal länger wird.
Jo, dann alles Gute dir,
Dankeschön.
Paul und euch da draußen. Auf bald.
Paul, vielen lieben Dank. War eine große Freude. Danke.
Gleichfalls. Bis
Tschüss.
dann. Tschüss.
Erste Sieben. Ein Podcast der Erste Sieben Medienberatung und Content Production.